SWR 2 aktuell.
Am Dienstagmittag mit Pascal Lechler. Schönen guten Tag. Und das sind unsere Themen in den nächsten 25 Minuten. Neue und mehr Hilfe für die Ukraine. In Ramstein trifft sich die Ukraine-Kontaktgruppe. Wir sprechen gleich mit unserem Verteidigungsexperten aus Berlin. Neue und weniger Hilfe für Bedürftige. Die Union und die Reform des Bürgergelds. Und neue und schlagfertige Hilfe bei Social Engineering. Was das ist, erfahren Sie gleich hier in etwa 20 Minuten in dieser Sendung. Vor knapp 2 Jahren hat sich in Ramstein die Ukraine-Kontaktgruppe zum ersten Mal getroffen. Das war kurz nach dem Überfall der Ukraine durch Putins Russland. 50 Länder nahmen daran teil. Damals herrschte noch große Einigkeit. Heute ist man eher über die Frage, wie viel Hilfe die Ukraine noch braucht, zerstritten. Von Deutschland erwartet die Ramstein-Welt, dass der Kanzler endlich die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine freigibt. Vertreten wird Deutschland in Ramstein von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Beobachtet wird das Treffen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth. Herr Neuroth, Lloyd Austin, der amerikanische Verteidigungsminister, hat sich bereits vor der Presse geäußert. In den USA bläst ja Präsident Biden ziemlich der Wind ins Gesicht. Viele Amerikaner, vor allem die Trump wohl wählen werden, wollen lieber Geld in die Verteidigung der Grenze zu Mexiko stecken, damit nicht so viele Flüchtlinge über diese Grenze kommen, als Geld in die Ukraine, die sehr, sehr weit weg von den USA liegen, schicken. Mit was ist Lloyd Austin denn nach Ramstein gekommen?
Ja, der US-Verteidigungsminister hat in Ramstein ungeachtet des Wahlkampfes in den USA, ungeachtet der Skepsis an der Ukraine-Hilfe klargestellt, wir stehen weiter hinter der Ukraine, werden sie nicht scheitern lassen. Das waren Austins Worte. Es müsse alles dafür getan werden, dass Russland mit seinem so wörtlich imperialistischen Plan nicht erfolgreich ist. Also ein klares Statement für mehr Ukraine-Hilfe aus den USA, wobei wir ja auch wissen, dass das nächste Hilfspaket dort, die nächsten Hilfsmilliarden für die Ukraine in den amerikanischen Institutionen quasi festhängen. Die Republikaner blockieren dort. Daher sind es im Moment wohl eher markige Worte des US-Ministers, die nicht wirklich mit Leben gefüllt sind. Und ob Lloyd Austin Ende des Jahres noch Verteidigungsminister ist, ist ja auch sehr ungewiss. Denn sollte Donald Trump die US-Wahl gewinnen, ist ja auch nicht mal klar, ob dieses Ramstein-Format weiter existieren kann. Also da gibt es noch viele Variablen.
Ist das irgendwie Thema, eben die mögliche Wahl von Donald Trump zum Präsidenten und dann eine Umkehr in der Ukraine-Politik?
Ja, ich würde sagen, das schwelt schon über allem in Ramstein. Das Hauptthema dort ist ja die fehlende Munition für die Ukraine. Und das ist natürlich ein Punkt, wo die USA einfach eine große Stellschraube wären, viel liefern könnten, was gerade nicht passiert, eben durch das fehlende Geld. Das Problem ist wirklich gravierend für das Land. Es gibt einfach zu wenig Munition, auch auf dem Weltmarkt. Deutschland fährt ja schon die Produktion von Munition hoch. Rheinmetall hat ein neues Werk eröffnet oder den Grundstein dafür gelegt in Niedersachsen. Aber das hilft höchstens mittelfristig und auch natürlich ist es für die Bundeswehrversorgung erst einmal gedacht. Es gibt einen Vorstoß aus Tschechien, die Ukraine mit mehr Munition zu versorgen. Von 800.000 Schuss ist die Rede, die man auftreiben will, kurzfristig. Die Initiative, die wird gelobt von mehreren Staaten, auch von Deutschland. Eben beim Reingehen in das Tagungsgebäude in Ramstein hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ganz kurz in Richtung der Journalisten gesagt, man werde vielleicht noch mal ein kleines Paket ankündigen können mit Munitionshilfe in Ramstein. Also wir sind gespannt, was da am Nachmittag passiert, wenn sich Pistorius noch einmal ausführlich äußern will in Ramstein und dann ist später auch eine Pressekonferenz geplant.
Die große Diskussion in Deutschland ist ja immer wieder Taurus, diese Marschflugkörper, die vom Kanzler nicht geliefert werden sollen. Spielt das eine Rolle international in Ramstein?
Nun, die Taurus-Frage, sie schwelt tatsächlich wie die Munitionsfrage über der Ramstein-Konferenz, denn einige Staaten, Frankreich zum Beispiel und Großbritannien, haben ja ähnliche Systeme wie Taurus geliefert und fänden es gut, wenn Deutschland da auch aktiv werden würde. Allerdings ist dieses Thema ja so eins, was man dann doch nicht offen ausspricht. Es wird möglicherweise hinter verschlossenen Türen darüber geredet, aber was so nach außen dringt, ist eher der Versuch der Einigkeit der Staaten, also eine Einigkeit zu präsentieren und nicht über so klein-klein, über einzelne Systeme zu diskutieren, in den Streit zu geraten. Also ich glaube, da werden wir heute eher das Bild der Einigkeit präsentiert bekommen.
Oliver Neuroth, unser Verteidigungsexperte aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Wir haben jetzt gesprochen über viel Hilfe für die Ukraine und jetzt reden wir über weniger Hilfe für arme Menschen. Gestern hat die CDU ihren Reformvorschlag für das Bürgergeld vorgestellt. Leute, die arbeiten können und nicht arbeiten wollen, sollen die ganze Härte des Staates zu spüren bekommen. Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär, hat heute Morgen bei den Kollegen des Bayerischen Rundfunks Folgendes gesagt.
Es ist eine Minderheit. Die überragende Mehrheit möchte gerne arbeiten oder ist gesundheitlich beeinträchtigt. Aber es gibt halt eine Minderheit, die hier etwas ins Rutschen in Deutschland bringen. Und da müssen wir einfach ran, dass wir einfach sagen, wenn jemand Sozialleistungen hält und arbeiten kann, dann kann er nicht erwarten, dass das andere für ihn bezahlen, die jeden Tag arbeiten gehen.
Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär im Bayerischen Rundfunk. Es war nicht anders zu erwarten. Gestern hat die Union eben ihr Konzept für eine Reform des Bürgergeldsystems vorgestellt und heute folgte Beifall aus dem Lager der Arbeitgeber. Das ist logisch. Kritik dagegen auch nicht wirklich überraschend. Aus dem linken Lager und dem Sozialbereich eben SPD, Grüne, Linkspartei und DGB. Claudia Ritzi ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Ritzi, warum bietet die Union etwas an, was es längst gibt? Also Totalverweigerer können ja jetzt schon sanktioniert werden. Ist das nicht ja plumpe Stimmungsmache?
Das nimmt vor allem eine Debatte auf, die ja auch im Kontext der Verabschiedung des Bürgergeldes zwischen unter anderem SPD und CDU geführt wurde. Also die Frage von, sind die Sanktionen hart genug, die wir bislang haben? Ist hier zu stark gelockert worden? Welches Bedrohungspotenzial wird da jeweils von den Parteien gesehen oder auch nicht gesehen, dass es auch zu Missbrauch kommen kann? Und hier knüpft die CDU jetzt noch einmal an die Reform des Bürgergeldes und sagt, nee, wenn es nach uns geht, dann sind wir hier doch noch deutlich strikter.
Aber die Union war ja dabei, als das Ganze verabschiedet wurde.
Ja, genau. Und hat aber auch damals eben schon darauf gedrungen, dass gewisse Sanktionsmöglichkeiten und Grenzen eingeführt werden, auch mit Blick auf die Frage, wie groß können Wohnungen sein und so weiter und so fort. Also die Union war da schon auf der Seite der Mahnenden oder der Kritiker einer zu großzügigen Handhabe des Bürgergeldes, konnte sich aber natürlich nur in Teilen durchsetzen, weil es das ja auch für eine Oppositionspartei normal ist, dass man Kompromisse schließen muss.
Taktisch gesehen, ist das jetzt schon so ein bisschen was von Vorwahlkampf? Man blinkt, man schert aus, um die Ampel zu überholen?
Ja, das ist, denke ich, vor allem auch zu sehen, einerseits in der Neuaufstellung der CDU, die ja ein neues Grundsatzprogramm sich gibt, also immer noch der Aufarbeitung sozusagen, was kommt nach Merkel? Das ist eine Frage, die ja jetzt Friedrich Merz schon sehr lange umtreibt und wo auch relativ lange gebraucht wurde, bis etwas vorgelegt werden konnte. Also das steht einerseits in diesem Erneuerungsprozess der Partei, aber klar ist das auch mit Blick auf Wahlkämpfe zu sehen und nicht zuletzt mit Blick auf die Wahlkämpfe, die schon in diesem Jahr anstehen. Und das ist eben auch eine Auseinandersetzung natürlich mit der AfD und den Position der AfD.
Und das Ganze nennt man Agenda 2030. Das ist gemünzt auf die Agenda 2010 des damaligen SPD-Kanzlers Schröder. Macht man das sehr bewusst?
Das macht man bestimmt sehr bewusst, aber gleichzeitig hat es mich auch sehr überrascht, dass man hier eine Terminologie aufnimmt, die zum einen ja auch rückblickend nicht nur positiv gesehen wird. Also viele Begriffe aus der Agenda 2010-Debatte sind ja hinterher auch sehr stark kritisiert worden. Und zum anderen ist es natürlich ganz klar eine SPD-Terminologie. Und warum die CDU diese jetzt adaptiert und auf 2030 münzt und weiterführen möchte, das ist mir ehrlich gesagt auch nicht ganz klar.
Jetzt fallen ja auch ganz oft so Worte wie Faulenzer und man muss arbeiten und geben und nehmen und so weiter und so fort. Sind da die Grenzen zum Populismus schon überschritten?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Orientierung auch eben an der AfD und der Kritik der AfD an bestimmten Teilen der Bevölkerung, die ja hier immer wieder lanciert wird. Es gibt welche, die das System missbrauchen und dagegen müssen wir vorgehen. Und in diese Kerbe schlägt die CDU jetzt ein Stück weit durchaus auch. Gleichzeitig ist es, denke ich, im klassischen Wortsinne vor allem populär, der Versuch, populär sein zu wollen. Also wir wissen ja, dass große Teile der Bevölkerung mit Sorge auf das Bürgergeld blicken, weil sie befürchten, dass es einen Anreiz geben könnte, sich eben keine Arbeit zu suchen, weil Kritik daran artikuliert wird, dass die Differenz zwischen vor allem geringeren Einkommen und dem Bürgergeld zu gering sei. Und das sind wirklich große Teile der Bevölkerung, die das im Moment in den Umfragen so angeben. Das ist die Anhängerschaft der CDU selbst. Das ist aber auch typisch für FDP-Mitglieder. Es ist aber auch typisch für SPD-Mitglieder. Also sprich, man versucht hier wirklich große Teile der Bevölkerung abzuholen, eine Stimmung aufzunehmen und dann das natürlich auch in gute Wahlergebnisse umzumünzen.
Ja, das wäre die Frage. Diese Rechnung könnte aufgehen. Könnte man das schon bei den drei Landtagswahlen und bei der Europawahl sehen?
Es ist die Frage, ob diese Rechnung aufgeht, für wie glaubwürdig die Bürgerinnen und Bürger diese Position der CDU halten und ob sie wirklich auch glauben, dass das etwas ist, was durchgesetzt wird, wenn die CDU an die Macht kommt. Also mit einer einzelnen Position wird noch kein Wahlkampf zu gewinnen sein. Aber man merkt schon, die CDU ist ein bisschen umschaltet. Attacke, wie sie versucht, innerhalb der politischen Mitte auch alternative Positionen wieder anzubieten. Wir haben ja lange darüber diskutiert, ob die Mitte sich zu ähnlich ist, also ob insbesondere die Programmatik der CDU und der SPD sich zu ähnlich sind. Und da versucht man sich jetzt abzugrenzen. Man versucht eben ein Angebot auch für diejenigen Wählerinnen und Wähler zu machen, die im Moment zur AfD tendieren. Das wird vor allem für die ostdeutschen Wahlen sehr wichtig werden. Ja, und dann mal sehen, inwieweit es dann auch zum gewünschten Ergebnis für die CDU führt.
Der Vizevorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA, Christian Bäumler, sagte bei uns im Programm im SWR, eine vollständige und dauerhafte Streichung der Grundsicherung sei mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar. Immer wieder wird das C im Namen der CDU in Frage gestellt. Ja, wo ist denn dieses C, wenn die CDU sich jetzt gerade neu findet und auch ein neues Programm schreibt?
Ja, das C ist in den letzten Jahren kleiner geworden. Aber das gilt ja nicht nur für die CDU, sondern das gilt ja auch für die Bevölkerung. Natürlich reagiert hier diese Partei auch darauf, dass wir eine ganz starke Säkularisierung erlebt haben, dass sehr viele Menschen sich von den Kirchen abgewendet haben und dass das insofern auch als Begründung, etwas ist christlich oder nicht christlich, immer weniger große Bevölkerungsgruppen überhaupt anspricht. Aber natürlich ist dieser Punkt auch anders zu begründen. Ein vollständiger Entzug eines Existenzminimums, das wird rechtlich in Deutschland einfach sehr, sehr schwierig sein. Und insofern ist da definitiv auch eine Stopplinie, die es zu beachten gilt und die gegebenenfalls dann auch vom Verfassungsgericht wahrscheinlich zu beurteilen sein würde.
Die Union auf klare Kante Kurs, Claudia Rizzi war das. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier. Würden Sie Flüchtlinge in Ihrer Gemeinde aufnehmen wollen? Diese Frage müssen nun die Bewohner des Geroldsteiner Stadtteils Michelbach beantworten. Ihre Antwort lautet Jein. Es ist eine Flüchtlingsunterkunft geplant, die Fronten sind verhärtet. Der Kreistag Vulkaneifel hat sich nun aber auf die Seite der Einwohner gestellt und gegen die eigene Landrätin. Denn das Gremium hat beschlossen, erst dann Geflüchtete in Michelbach unterzubringen, wenn die anderen Unterkünfte im Kreis voll belegt sind. Wir haben versucht, die Landrätin Julia Gieseking für ein Interview zu bekommen. Wir hatten leider bislang keinen Erfolg. Deshalb der Beitrag unseres Reporters Christian Altmaier. Er hat die Kreistagssitzung in Daun verfolgt.
Sie hatten angekündigt, den Kreistag in Daun aufzuwecken und die Landrätin zu erschrecken. Am Ende haben die Michelbacher dann aber doch nicht bei der Sitzung demonstriert. Stattdessen durfte Nikolaus Jansen, der zweite Vorsitzende einer Bürgerinitiative, noch einmal vor dem Kreistag erklären, warum der Geroldsteiner Stadtteil sich so gegen eine Flüchtlingsunterkunft in einem ehemaligen Hotel wehrt. Er stellte dabei auch klar, dass die Bürger weiter gegen die Pläne des Kreises protestieren werden.
Unser Kompromiss ist, das Ding kommt weg und die bauen das hier in Daun. Nicht im Hotel Huschens, da gibt's keinen Kompromiss.
Der Kreistag versuchte trotzdem gut 3 Stunden lang einen Kompromiss zu finden. Einig waren sich die Fraktionen darin, dass die Kommunikation mit den Bürgern schlecht gelaufen sei. Gordon Schnieder von der CDU macht dafür vor allem die Landrätin Julia Gieseking verantwortlich.
Ich glaube, dass man jetzt nochmal sich Zeit nehmen muss, dieses zerstörte Vertrauen auch in die Institution Kreisverwaltung, auch in die Institution Landrätin, Landrat wiederherzustellen. Meine Empfehlung wäre, dass man jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand geht, sondern das offen zu sagen, belastbar zu sagen, wo die Reise hingeht und erst dann die nächsten Schritte kommen zu lassen.
So hat es der Kreistag dann auch beschlossen. In Michelbach sollen Erstgeflüchtete untergebracht werden, wenn die übrigen Sammelunterkünfte belegt sind. Die SPD hatte hingegen vorgeschlagen, in Michelbach erstmal nur ein paar wenige Familien unterzubringen. Sie scheiterte aber mit ihrem Antrag. Fraktionschef Jens Jensen befürchtet nun, dass es dadurch in den Sammelunterkünften in Dessarath und Steineberg noch enger werden wird.
Dass dort eben bis zum letzten Bett die Betten ausgelastet werden, aber eine andere Einrichtung in Michelbach leer steht, aber im Sinne der Familien wäre eine Unterbringung in Michelbach in reduzierter Form eine viel bessere Lösung.
Die Entscheidung trifft am Ende trotzdem die Landrätin. Wenn sie in Michelbach nun aber doch schneller Geflüchtete unterbringen würde, würde Julia Gieseking gegen den Beschluss ihres Kreistags handeln.
Die Unterbringung von Flüchtlingen im Kreis Vulkaneifel sorgt für Ärger. Ein Bericht war das von Christian Altmaier. In dieser Woche kommen 10.000 Gäste aus 100 Ländern nach Rust. Nein, sie werden dort nicht im Europapark Silver Star oder Alpenexpress fahren. Sie kommen zum Branchentreff der Cloud- und Hosting-Industrie. Es handelt sich laut Veranstalterangaben um das weltweit wichtigste Treffen der führenden Unternehmen in diesen Bereichen. Ein Thema wird sein Social Engineering. Da geht es darum, Menschen so zu manipulieren, dass sie Zugriffe erlauben, Daten preisgeben, Informationen teilen oder Geldsummen bewegen. Die Taktik der Täter, also der Social Engineers, setzt auf das Glück des Zufalls, falsches Vertrauen und die Unüberlegtheit ihrer Opfer. Über dieses Thema und den Kongress habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem IT-Sicherheitsexperten des Branchenverbands Bitkom, Felix Kuhlenkamp. Herr Kuhlenkamp, Social Engineering. Ist das so etwas wie ja der Enkeltrick am Telefon, jetzt nur im Internet und eben perfider?
Das kann man durchaus so nennen. Im Endeffekt, wie Sie das bereits beschrieben haben, nutzen die Täter hier die Schwachstelle von Menschen aus und umgehen somit mögliche Sicherheitsvorkehrungen, die Unternehmen und andere Organisationen eingerichtet haben. Dabei können die Netzwerke und Technologien natürlich nur so sicher sein wie ihre Nutzerinnen und Nutzer selber, sodass eben durch diese menschlichen Eigenschaften, wie von Ihnen genannt, Vertrauen, Respekt, Pflichtbewusstsein, bestehende Mechanismen ausgehebelt werden und Informationen preisgegeben werden oder eben Geldmittel abfließen können, also ohne dass das entsprechend vorgesehen war.
Jetzt aber anders als beim Enkeltrick sozusagen, werden die ja nicht die Opfer anschreiben und sagen, hier ist dein Enkel und ich brauche 1.000 Euro, sondern die versuchen irgendwie an die Zugangsdaten zum Konto zu kommen.
Genau, das Vorgehen ist dementsprechend ein bisschen was anderes. Das richtet sich mehr an die Unternehmen und auf einer professionellen Ebene. Ein ganz klassisches Vorgehen kann zum Beispiel über einen Telefonanruf oder auch eine E-Mail sein. Dabei werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens angeschrieben in einer E-Mail, in der zum Beispiel vorgegeben werden könnte, dass man ein neuer Mitarbeiter aus der IT-Abteilung ist. Dabei wird dann ein Name genannt, der vielleicht eher allgemeinläufig ist. Und das führt dann dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich denken, ah, okay, der ist ja ein Experte, der arbeitet bei uns intern, dementsprechend wird er schon die Autorität und die Maßgabe haben, sich bei mir zu melden. In dem Rahmen wird dann abgefragt, zum Beispiel, dass es technische Probleme gibt oder andere Beispiele, dass noch was überprüft werden muss oder eine Einstellung angepasst werden muss und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür ihre persönlichen Zugangsdaten übermitteln sollen. Und wenn dies dann geschieht, können sich Täterinnen und Täter aus dem Ausland oder von kriminellen Organisationen Zugang zu den Netzwerken der Unternehmen verschaffen.
Also der Täter nimmt eine Identität an, die es gibt im Unternehmen.
Genau, das kann beispielsweise so sein. Also man kann zum Beispiel überlegen, ob man sich dann einen Namen aneignet, den man ja dann häufig auch über Social Media bereits rausbekommen kann, über so Karriereportale. Es kann allerdings auch sein, dass der Name gar nicht in Wirklichkeit existiert. Gerade in großen Konzernen ist es ja durchaus möglich, dass man nicht alle Kolleginnen und Kollegen aus der IT-Abteilung kennt, sodass dann ein relativ zufälliger Name gewählt wird und dann davon ausgegangen wird, wenn man nicht genau hinschaut, dass das durchaus jemand aus dem eigenen Konzern sein kann.
Und worüber spricht man dann dort jetzt auf dem Kongress, wie man die Wachsamkeit der Mitarbeiter erhöhen kann? Weil offenbar gibt es ja da noch kein Kraut, was dagegen gewachsen ist, gegen solche Attacken, oder?
Das stimmt durchaus. Die Regel liegt in allererster Linie wirklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst. Also man kann denen wirklich nur empfehlen, aufmerksam zu sein, insbesondere bei Anrufen oder eben Nachrichten, die sehr drängend wirken und ein umgehendes Handeln erfordern. Dann ist es immer wichtig, wenn man sich unsicher ist, lieber einmal zu viel die Identität zu verifizieren, als einmal zu wenig. Also ich glaube, in dem Unternehmen, wenn auch wenn es schnell gehen muss, werden alle dankbar sein, wenn man ein gewisses Sicherheitsbewusstsein an den Tag legt und sich die Zeit nimmt, zu überprüfen, wer denn hinter so einem Anruf steckt. Das kann zum Beispiel sein, wenn man eine Nachricht erhält von einem Kollegen oder einer Kollegin, deren Namen man eigentlich kennt, dass man da eine E-Mail erhält, dass man dann sagt, okay, ich rufe die nochmal unter der Nummer an, die ich privat von ihr habe oder ähnliches, um das einfach nochmal zu verifizieren. Und von Unternehmensseite ist es durchaus zu empfehlen, mehrere Sicherheitsschichten einzurichten. Also dann könnte man sagen, auf organisatorischen Ebene wäre es möglich, Verhaltensrichtlinien einzuführen. Das heißt zum Beispiel, wenn aufgefordert wird, dass bestimmte Zahlungen zu erfolgen haben, dann muss das immer von 2 oder 3 Leuten abgezeichnet werden, sodass dort mehrere Level an Sicherheit gegeben sind. Und auf der gleichen Ebene ist es zu sagen, dass Unternehmen technische Maßnahmen einführen können. Das ist dann sowas wie eine Firewall. Also das heißt, wenn dann es doch mal dazu kommt, dass jemand in die internen Systeme eindringt, dass die Firewall das Schlimmste verhindern könnte.
Der Sicherheitsexperte des Branchenverbands Bitkom, Felix Kühlenkamp. Wir sprachen über Social Engineering. Das wird heute Thema beim Branchentreff der Cloud- und Hosting-Industrie in Rust sein. Wir kommen zur Wirtschaft. Wer eine Wohnung oder ein Haus kauft, der zahlt inzwischen vielerorts wieder deutlich weniger als in den letzten Jahren. Wie stark der Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen ausfällt, zeigt der Wohnatlas 2024, eine Analyse des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts im Auftrag der Postbank, die am Vormittag vorgestellt wurde. Danach sind die Preise für Wohneigentum im vergangenen Jahr im Bundesdurchschnitt um rund 10% gesunken. Regional gibt es aber große Unterschiede. Katja Janssen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Die Autoren sprechen von einem starken Abwärtstrend. Ist das jetzt ja das finale Platzen der Immobilienblase?
Ich würde sagen, diese Blase, die platzt seit 2022, aber das tut sie eben langsam und nicht mit einem lauten Knall. Also tut sie das auch gerade noch. Wir kommen bei den Immobilien aus einer fast 10 Jahre langen Phase, in der die Preise sich immer weiter hochgeschraubt haben. Das hat viele angeregt, in Immobilien zu investieren, aber auch zu spekulieren. Und dadurch hat sich diese Blase aufgebaut. Seit 2022 sehen wir jetzt eine Trendwende. Hohe Inflationsraten, hohe Hypothekenzinsen, Rezession und zeitgleich globale Unsicherheit. Konflikte, aber auch viele Unklarheiten, was zum Beispiel Förderungen angeht oder auch Stichwort Heizungsgesetz, was energetische Vorgaben angeht. Und das in Summe hat eben auch im Jahr 2023, das die Studie betrachtet, zu einer geringeren Nachfrage geführt. Allerdings, viele Experten und auch die Autoren des Wohnatlas gehen davon aus, dass schon in absehbarer Zeit wieder Schluss mit dieser Preiskorrektur sein könnte und dass die Immobilienpreise dann vielerorts wieder anziehen.
Noch sind wir aber ja mittendrin im Preisverfall und der hat die Metropolen am stärksten getroffen. Warum?
Weil der Effekt, den wir eben mit der Immobilienblase beschrieben haben, dort einfach am stärksten ausgeprägt ist. Da sind die Preise im Vorjahr wirklich deutlich überdurchschnittlich gestiegen. Die Autoren des Wohnatlas sprechen von einer Überhitzung der Immobilienpreise in den vorangegangenen Jahren für die Metropolregion. Und dieser übermäßige Preisanstieg, der wurde zuletzt wieder nach unten korrigiert. In den 7 größten deutschen Städten sanken die Preise im Durchschnitt real, also inflationsbereinigt, um 12,7%. Und damit also nochmal deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt. Stuttgart kommt unter den Metropolen auf den stärksten Preisrückgang mit einem Minus von 16%. Aber auch in Großstädten, die nicht als Metropole zählen, sehen wir einen klaren Abwärtstrend. Hier ist zum Beispiel Mainz mit einem Minus von 16,2% der Spitzenreiter.
Insgesamt sehen wir also einen starken Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen. Es gibt aber auch einige Ausreißer, wo die Preise 2023 gestiegen sind.
Ja, und teilweise ordentlich. Den größten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, den hat zum Beispiel der hessische Werra-Meißner-Kreis hingelegt. Da gingen die Preise für Eigentumswohnungen oder Häuser um fast 14% rauf. Auch in den Landkreisen Birkenfeld und Kusel in Rheinland-Pfalz sind die Immobilienpreise zweistellig gestiegen. Aus dieser Entwicklung zieht der Wohnatlas einen spannenden Schluss. Die sagen nämlich, für Kaufinteressenten lohnt sich deshalb der Blick in die Mittelstädte, also Städte mit 20 bis 100.000 Einwohnern. Dort sind die Quadratmeterpreise aktuell oft moderat, haben aber das Potenzial, dass sie steigen oder zumindest weniger stark fallen.
Ganz schnell noch, Experten gehen davon aus, dass die Immobilienpreise im Laufe des Jahres wieder allmählich steigen könnten. Was müsste dafür passieren?
Vor allem Sicherheit. Also beim Thema Fördermittel, Energiestandards, da haben wir jetzt mit neu angelaufenen KfW-Förderungen und dem Heizungsgesetz schon mal klarere Rahmenbedingungen und das ist gut.
Informationen waren das von Katja Janssen aus unserer Wirtschaftsredaktion.